Studio 54, der dekadenteste Ort der Welt. Studio 54 war der Ort, an dem alle Regeln gebrochen wurden. Es war ein berauschender Ort der Freiheit und des Exzesses. Andy Warhol. Was verband Andy Warhol, Mick Jagger, Liza Minnelli, Kevin Kline, Madonna, Diana Ross, Cher, John Travolta, Elton John, Sylvester Stallone, Salvador Dali, Debbie Harry, Tina Turner, Elizabeth Taylor, David Bowie, Al Pacino, Donald Trump, Jackie Kennedy Onassis und Michael Jackson miteinander? Alle gehörten zu den Gästen des berühmt-berüchtigten New Yorker Studio 54 in den späten 1970er Jahren. Es hat weder vor noch nach dem Studio 54 etwas Vergleichbares gegeben. Dort amüsierten sich Friseure mit Filmstars und Aussteiger mit Aristokraten. Im Studio 54 war jeder Gast ein Star, egal ob er reich, arm, jung, alt, hetero oder schwul war. Selbst Lillian Carter, die Mutter des damaligen Präsidenten Jimmy Carter, war vor Ort. Ich weiß nicht, ob ich im Himmel war oder in der Hölle war, sagte sie anschließend, aber es war wundervoll. Das Studio 54 wurde von Ian Schrager und Steve Rubel gegründet. Sie waren Geschäftspartner und gemeinsam verantwortlich für die Schaffung und Führung des legendären Nachtclubs. Ian war der introvertierte Typ, der im Hintergrund die Fäden zog, im Gegensatz zu seinem Partner Steve, der wie ein Showmaster agierte. Beide besaßen bereits eine Steakhouse-Kette. Mit Unterstützung eines finanzkräftigen Investors kauften sie ein altes Theater und bauten es aufwendig zur Disco um. Der Club war so riesig, dass die Tanzfläche 500 Menschen Platz bot. Darüber hingen das beste Soundsystem seiner Zeit und ein Neon-Mann im Mond, der sich rhythmisch einen Löffel zur Nase führte. Jeder wusste, dass mit der Symbolik das weiße Pulver gemeint war, das massenhaft im Studio 54 konsumiert wurde. Zudem gab es wie in einem Theater üblich eine Bühne und einen Balkonrang. Die Eröffnung am 26. April 1977 geriet zur Sensation. Das Team von Studio 54 hatte vorab 5000 Einladungen verschickt. Sie gingen davon aus, dass, wie üblich bei solchen Einladungen, in der Regel nur ein Bruchteil kommt. Es sollte aber anders kommen, denn bereits um Mitternacht herrschte vor dem Club in der 54th Street in Midtown Manhattan ein absolutes Chaos. Schrager und Rubel hatten nicht damit gerechnet, dass wirklich alle zur Studiopremiere kamen. Unter ihnen waren Cher, Frank Sinatra, Bianca Jagger, Margot Hemingway, Donald Trump, damals noch unbekannt, und viele weitere große Namen. Vor dem Club war die Straße brechend voll und ein großer Teil musste auch draußen bleiben, da das Studio 54 komplett voll war. Wir alle wussten, dass wir nicht nur der Eröffnung einer Diskothek beiwohnten, sagte TV-Moderator Robin Leach, der die damals 11-jährige Brooke Shields begleitete, sondern der Eröffnung von etwas Historischem. Die Türpolitik war legendär. Einer der Assistenten von Steve Rubel war Al Corley, der später selbst als Stephen Carrington in der TV-Serie Denver Clan ein Star wurde. Die Menschen waren bereit, im wahrsten Sinne des Wortes alles dafür zu tun, um auf die Gästeliste zu kommen. Vor dem Club war eine noble lange Kordel aus rotem Samt gespannt, hinter der bei Wind und Wetter die Menschen mit der Hoffnung standen, ins gelobte Land eintreten zu dürfen. Ein Team von Türstehern hielt sich auf der anderen Seite der Kordel auf. Steve Rubel selbst stand auf einem Hydranten, der sich unmittelbar am Eingang befand und überblickte von dort die Menge und entschied, wie Cäsar im Kolosseum, mit einer Handbewegung, wer rein durfte und wer nicht. Die Zahl der Prominenten, die alle unbedingt ins Studio 54 wollten, nahm von Woche zu Woche zu. Von Leonard Bernstein über Elton John bis hin zu Yves Saint Laurent war so gut wie jeder dabei, der Rang und Namen hatte. Es flogen sogar extra Fürsten, Prinzen und Ölscheichs nach New York, um einen Abend im Club zu verbringen. Im gleichnamigen Film Studio 54 aus dem Jahre 2006 wird erwähnt, dass auch Fürstin Gracia Patricia dort zu Gast war. Man muss sich die Szenerie ungefähr so vorstellen. Während Diana Ross mit dem Diskjockey am Mischpult stand, ging Gloria Gaynor auf die Bühne und sang »I Will Survive« und Steve Rubel unterhielt sich gerade entspannt mit Michael Jackson, derweil Grace Jones nackt an ihnen vorbeilief. Auch auf der Bühne des Studio 54 wurde den Gästen viel geboten. Zwischen 1977 und 1979 gehörten unter anderem Donna Summer, Stevie Wonder und James Brown zum exquisiten Unterhaltungsprogramm. Nur weil man prominent war, hieß es aber noch lange nicht, dass die Türsteher einen hineinließen. So geschehen am Silvesterabend 1977, als Bernard Edwards und Nile Rodgers mit Grace Jones verabredet waren, die im Studio 54 gastierte. Obwohl ihr damals aktueller Song »Dance, Dance, Dance« jeden Abend mehrfach im Club aufgelegt wurde, standen die beiden nicht auf der Gästeliste und hatten somit keine Chance, an den Türstehern vorbeizukommen. Wie wir bereits im Kapitel über Nile Rodgers erwähnten, entstand aus ihrem Frust und Ärger darüber, dass sie nicht in das Studio 54 hineinkamen, einer ihrer größten Hits, »Le Freak«. Nach dem Vorfall gehörte Nile Rodgers zu den Stammgästen des Studio 54. Er sagte einmal, dass er dort auf der Toilette mehr Plattenverträge angebahnt hat als irgendwo anders. Was aber sonst so in den Toiletten ablief, beschrieb er in seiner Autobiografie »Le Freak«. Also ich kenne niemanden, der da wirklich auf Toilette gegangen wäre, sondern da haben sich alle nur die Nase gepudert. Und zwar Männer wie Frauen. Es war eine Sache, von der jeder wusste und die quasi Teil des gesellschaftlichen Events war, wie sich die Hand zu geben oder gemeinsam anzustoßen. Deswegen haben es auch alle getan. Ferner sagte Nile, es war für 5 Jahre der dekadenteste Ort der Welt, bis zur Schließung 1980. Ich wohnte nur einen Block entfernt und war fast jeden Abend dort. Alle Superstars gingen ein und aus, Mick Jagger, Andy Warhol, John Travolta, Liza Minnelli. Michael Jackson drehte gerade in New York den Film The Wiz, zu dem Quincy Jones die Musik machte. Die meisten Stars liebten vor allem den staubigen Keller, die sogenannte Powerzentrale des Studio 54, wo Andy Warhol und viele andere bekannte Prominente Dauergäste waren. Über den ominösen Keller schrieb der Gesellschaftsreporter Anthony Hayden Guest, eine Euro-Trash-Prinzessin war auf ihr Bitten hin von einem der Barmänner in den Keller gebracht, mit einer Handschelle an eine Wasserpfeife gefesselt und gebumst worden, bis der Barmann dachte, »Mein Gott, ich muss ja zurück an die Bar.« Er vergaß die Sache und ließ sie da unten liegen. Nebenbei eroberten Disco-Hymnen vom Studio aus die ganze Welt, wie zum Beispiel »I Love the Nightlife«, YMCA, »Last Dance« und viele mehr. Es wurde natürlich auch Geld verdient. Ein Jahr nach der Eröffnung meldete das Studio 54 $1 Million Umsatz an. In Wirklichkeit war es viel mehr, schätzungsweise 7-mal so viel, denn Steve Rubel und Ian Schrager führten gewiefterweise doppelte Bücher. Es war ein offenes Geheimnis, dass dort massenhaft Kokain konsumiert wurde, das die Ausschweifungen des Studios überhaupt erst ermöglichte. Großspurig erzählte Steve Rubel in einem Interview, sie verdienten unglaubliche Mengen an Geld. Nur die Mafia macht mehr. Es musste kommen, wie es kommen musste. Ein gefeuerter Mitarbeiter verpfiff Steve Rubel bei der Steuerbehörde RS, Daraufhin gab es im Dezember 1979 eine Razzia, bei der die Ermittler in einem Safe des Studios die echten Bücher fanden. Aber das Sahnehäubchen befand sich hinter den Wänden. Dort wurden mehrere Mülltüten mit 1 Million Dollar Bargeld und Mengen an Kokain gefunden. Das Ende vom Lied war, dass die große Party jetzt endgültig vorbei war, denn Rubel und Schrager wurden wegen Steuerhinterziehung in Höhe von 2,5 Millionen Dollar angeklagt und 1980 zu je 3,5 Jahren Haft verurteilt. Das Studio schloss am 4. Februar 1980 mit einer Party namens Das Ende des modernen Gomorra. Es wird berichtet, dass Sylvester Stallone den letzten Drink bestellt haben soll. Als Steve Rubel im Jahre 1989 im Alter von 45 Jahren an AIDS verstarb, kam es nochmal zu einem großen Aufgebot bei seiner Beerdigung. Ironischerweise trennte ein Seil aus Samt die Gäste während der Beerdigungsfeier in der Synagoge in wichtige und sehr wichtige. Der Disco- und Partytempel ist derweil wieder das, was es einmal war. Ein Broadway-Theater. Wie wir festgestellt haben, waren praktisch alle Musikstars jener Zeit Gäste im Studio 54. Jedes Genie von ihnen wusste, dass die Grundlage für nahezu alle großen Musikgenres der letzten 100 Jahre die klassische Musik bildet, die als Inspirationsquelle für beinahe alle bedeutenden Künstler diente.